Heute bei «Apropos» ein Mafiaboss im Kosovo. Es war eine Szene wie aus einem schlechten Netflix-Film.
Authorities in Kosovo say that they've taken control of a Serbian Orthodox monastery in the territory's north, ending a standoff with a group of heavily armed men.
Die Angreifer hatten sich in dem serbisch-orthodoxen Kloster im Norden des Kosovo nahe der Grenze zu Serbien verschanzt.
Schwer bewaffnete Söldner, verschanzt im alten Kloster, heftige Schiessereien.
Die Gefechte zwischen der serbischen Miliz und der mit Verstärkung angerückten kosovarischen Polizei dauerten den ganzen Sonntag über an.
Am Wochenende von einer Woche war das im Norden des Kosovo, wo die Lage schon länger ziemlich unruhig ist. Eine Gruppe von schwer bewaffneten Männern hat zuerst einen Polizist verschossen und hat sich dann in einem alten Kloster versteckt. Jetzt wird klar, wer hinter dem Anschlag steckt. Bei mir im Studio steht jetzt der Enver Rabelli. Er ist unser Balkan-Experte und er hat uns eine Geschichte aus der Unterwelt von Serbien mitgebracht. Mein Name ist Philipp Lohse und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion der Media. Hoi Enver.
Hoi Philipp.
Enver, kannst du jetzt das erste Mal durch die blutigen Ereignisse führen, die vor einer Woche im Norden des Kosovo stattgefunden haben?
So am Sonntagmorgen gegen 2:30 haben versucht, serbische Extremisten mit Hilfe von 2-3 Lastwagen oder anderen Fahrzeugen eine Brückenstrasse zu blockieren im Norden von Kosovo. Die Polizei hat Wind bekommen. Eine Patrouille ist am Tatort hingefahren. Und dann sind die Beamten beschossen worden und der Polizist ist umgebracht worden. Es hat sich herausgestellt, dass es eine grössere Gruppe ist von bewaffneten Leuten. Und zum Glück war eine Sonderpolizeieinheit von Kosovo ziemlich schnell vor Ort gewesen. Und dann haben sich die Typen in einem Kloster zurückgezogen. Dort sind offenbar auch mehrere Pilger gewesen, haben die praktisch zu Geisel genommen. Und nachher ist es eigentlich zu einer Schüsserei gekommen, weil sie am Anfang Widerstand geleistet haben. Die kosovarische Polizei hat natürlich auch zurückgeschossen, aber sehr zurückhaltend, weil sie haben natürlich nicht Zivilisten wollen in Gefahr bringen. Und nachher, es ist ja nicht ausschliessen, dass es auch Verhandlungen gegeben hat, aber im Laufe des Tages hat sich dann herauskristallisiert, dass die Leute praktisch ziemlich frei haben können, dann Richtung Serbien flüchten, wahrscheinlich in dem Moment, wo sie erfahren haben, dass das ganze Gelände umzingelt wird und dass sie unter Umständen auch alle tot gewesen wären. Das Kalkül von dieser Bande war, dass die Kosovo-Polizei so weit zu provozieren, dass sie das Kloster unter Beschuss nimmt, dass Zivilisten umgebracht werden. Mit grösster Wahrscheinlichkeit hätten dann nachher NATO-Truppen vor Ort müssen intervenieren. Teil der NATO-Truppen sind auch Schweizer Soldaten. Und die Folge wäre, dass die kosovarische Behörde wahrscheinlich wäre gezwungen worden, den Norden zu verlassen. Und es wäre eigentlich das Gebiet entstanden unter internationaler Kontrolle, ein Protektorat, aber immer noch mit grosser serbischer Kontrolle. Mittelfristig oder längerfristig wäre das wahrscheinlich ein Gebiet für Kosovo verloren gewesen wäre.
Das ist jetzt schon weit voraus. Wir bleiben noch kurz bei diesem Angriff. Hat es noch weitere Opfer gegeben als der eine Polizist?
Ja, es sind noch 4 Angreifer dann umgebracht worden, die am Anfang Widerstand geleistet haben. Die anderen haben, wie gesagt, können Richtung Serbien abhauen.
Die waren schwer bewaffnet und ausgerüstet gewesen, oder?
Sehr, also es hat eigentlich wie eine Söldnertruppe ausgesehen. Grossgewachsene, schwer bewaffnete Männer in voller Kampfmontur.
In Belgrad hat man dann die Angreifer, weil die gefallenen Angreifer, später als Helden gefeiert, oder?
Das ist leider nichts Neues. In Serbien seit Jahren werden die Kriegsverbrecher glorifiziert, Völkermörder, zum Beispiel Ratko Mladic, der ist mit einem Graffiti mit in Belgrad geehrt worden. Und die Polizei bleibt untätig oder verhaftet Aktivistinnen, die Graffiti mit Eier bewerfen. Und in der ganzen Stadt gibt es auch Putin-Graffiti. Dazu kommt einfach die serbische Krawallpresse, die von der Regierung kontrolliert wird. Und da ist wirklich der Begriff Lügenpresse wirklich angebracht. Ich erinnere mich an ein Schlagziel von einer Belgrader Zeitung, also von einer Krawallzeitung, 2 Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und die fette Schlagziele auf der Front hat es geheissen: Die Ukraine hat Russland überfallen.
Für was sind sie denn gefeiert worden, die Angreifer in Belgrad?
Die werden als Nationalhelden betrachtet, die Widerstand gegen den Staat Kosovo leistet, weil Serbien anerkennt ja Kosovo als unabhängiger Staat nicht.
Dobro večer, ja sam Gorislav Papić, gost Oka večeras. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije. Gospodine Vučiću, dobro večer, dobrodošli u RTS.
Dobro večer vama.
Danas je u Srbiji dan žalosti.
Auch der Präsident von Serbien, Aleksandar Vučić, hat sich zu diesem Angriff geäußert.
Srbija, naime, obeležava dan žalosti, ili odredila je dan žalosti, zbog tragičnih događaja.
Das ist ein Ausschnitt aus einem Fernsehanspruch. Was haben wir da genau gehört?
Ja, der Vučić ist natürlich ein grosser Schauspieler. Seine Fernsehinterviews sind eigentlich wie Theaterstück. Er macht so dramatische Posen, er macht dramatische Pausen. Er diffamiert politische Gegner, macht immer so zwischen den Zielen auch so Vorwürfe. Ja, irgendeine westliche Hand, westliche Geheimdienste könnte eine Rolle gespielt haben, Verschwörungstheorien. Und das ist wirklich, das ganze Interview ist so eine Mischung aus verschiedenen Erklärungen, die wenig glaubwürdig wirken. Er hat gesagt, die serbische Stadt hat von dem Anschlag, von dem Mordanschlag nichts gewusst. Gleichzeitig hat er gesagt, ja, er hat seit einem Jahr gewusst, dass da etwas vorbereitet wird, dass etwas im Tun ist. Und er stellt sich die Frage, wieso hat eigentlich die ganze Regierung, Geheimdienst, Armee, Polizei nichts unternommen? Was ich sehr dreist gefunden habe, ist, wie er die wenigen Serben in Kosovo, die loyal zum Kosovo-Staat stehend, eigentlich als Nazi-Kollaborateur dargestellt hat. Also die Rhetorik ist unglaublich provozierend, toxisch, schlimm. Und ich frage mich mal, was ist als Strategie dahinter? Das macht eigentlich das Leben auch von den Serben in Kosovo nicht einfach.
Er ist nicht der Einzige, der sich sehr pointiert geäußert hat. Auch der Novak Djokovic, Nummer 1, Dennis, hat sich zu diesem Vorfall geäußert, oder?
Ja, genau, er hat einen Post verbreitet auf seinem Instagram-Account, glaube mit der Botschaft, jede Träne bittet zu Gott, jedem Serben schmerzt die Seele. Und jetzt wird er natürlich als Nationalheld in Serbien gefeiert, weil er jetzt auf die Seite von diesen Angreifer oder laut USA und EU eigentlich auf die Seite von den Terroristen steht.
Okay, das ist die serbische Seite. Währenddessen hat das Innenministerium in Pristina im Kosovo ein Video veröffentlicht. Hast du das Video angeschaut?
Habe ich angeschaut. Ich meine, das ist natürlich mit der ganzen Entwicklung von der Technologie und im Vergleich zu den 90er Jahren, wo man erst nachher erfahren hat, was eigentlich passiert ist, ist es natürlich mit Hilfe der Drohnen und so, wird natürlich zum Teil Sachen werden in Echtzeit dokumentiert. Und da hat man einfach gesehen, dass Polizeidrohne, also nicht Angriffsdrohne, sondern normale Polizeidrohne, die Typen, die das Kloster besetzt haben, aufgenommen haben. Und da sieht man verschiedene Typen in Kampfmontur, schwer bewaffnet. Da sieht man unter anderem offenbar eben auch den Radojcic, den Milan Radojcic, den Chef der Bande, der im Hof steht, mit seinen Leuten redet und es gibt eine Szene, die recht lustig ist. Offenbar hören sie einfach Geräusche von dieser Drohne und merken, sie werden fotografiert, aufgenommen. Und plötzlich verschwinden sie dann in den Innenräumen des Klosters.
Der Milan Radojcic, der ist, glaube ich, eine ziemliche Nummer, oder? Woher kommt der?
Er stammt eigentlich gar nicht aus dem Norden von Kosovo. Er ist im Westen von Kosovo geboren, fast an der Grenze zu Albanien. Und nach dem Kosovo-Krieg, in dem serbische Streitkräfte fast 10'000 Kosovo-Albaner umgebracht haben, ist die Familie von Radojcic nach Serbien geflüchtet. Wohl aus Angst vor kosovo-albanischer Rache, weil das hat es natürlich nach dem Krieg leider auch gegeben und sehr viele Serben sind vertrieben worden, viele sind auch umgebracht worden, das muss man deutlich sagen. Und zum Teil will das in der kosovo-albanischen Gemeinschaft oder in der Bevölkerung niemand so richtig wahrhaben, aber das gehört auch zu der Wahrheit. Und Radojcic ist offenbar erst um das Jahr 2005 nach Mitrovica im Norden von Kosovo zurückgekehrt. Das ist ethnisch geteilte Stadt. Im Norden wohnen Serben, im Süden Albaner. Das Gebiet im Hinterland von Nord-Mitrovica grenzt an Serbien. Und dort lebt eigentlich die serbische Minderheit in der Mehrheit. Also die Dörfer und Gemeinden sind serbisch besiedelt. Sie lehnen die Unabhängigkeit von Kosovo ab und natürlich auch mit Unterstützung von Serbien unternehmen sie fast alles dagegen, damit die Präsenz des kosovarischen Staates dort oben verhindert wird.
Eben, das ist, glaube ich, recht wichtig, der Radojcic. Was macht er genau?
Also er ist wichtig geworden mit tatkräftiger Unterstützung vom serbischen Staat natürlich. Belgrad hat eigentlich seit 1999, seit Kriegsende, kriminelle Strukturen im Norden von Kosovo unterstützt, um das Terrain zu vorbereiten, eines Tages das Gebiet zu besetzen und zu annektieren. Präsident Vučić sagt offen, Radojčić ist der wichtigste Mann, um Widerstand gegen die Albaner zu leisten. Die Politik auf dem Balkan, nicht nur leider auf der serbischen Seite, auf vielen anderen Seiten, ist oft nur ein Synonym für organisierte Kriminalität. Radojčić hat am Anfang den Schmuggel kontrolliert im Norden, nachher ist er Besitzer von einer Tankstelle geworden, nachher von einer Transportfirma, nachher hat er eine Baufirma aufgebaut. Diese Baufirma bekommt jetzt lukrative Aufträge, Staatsaufträge von der serbischen Regierung, baut Brücken und Autobahnen überall in Serbien, also Infrastrukturprojekte im ganzen Land. Und so ist der Radojčić natürlich ein wichtiger Vertrauensmann von Präsident Vučić geworden. Und gleichzeitig auch Vizechef von einer Partei von der Kosovo-Serben, die von Belgrad kontrolliert wird, die heisst die Serbische Liste. Und Ziel von der Partei ist ja erstens, die Serben in Kosovo zu mobilisieren, damit sie den Kosovo-Staat ablehnen, aber auch jene Serben, die den Staat akzeptieren, zu schikanieren. Also es ist ja unglaublich, dass jeder Serb, der irgendwie sich arrangiert, mit dem Staat an Pranger gestellt wird als Verräter. Und so ist natürlich die Integration fast unmöglich geworden. Mhm. Vor allem im Norden. Im Restlichen von Kosovo haben sich sehr viele Leute arrangiert, weil sie haben auch die gleichen Sorgen wie jetzt die Mehrheit der Albaner. Also ein serbischer Lehrer oder ein albanischer Lehrer, die haben auch die gleichen Sorgen. Die kleinen Löhne und schlechte Lebensbedingungen.
All die Sachen, die Milan Radojčić macht, eben Tankstellen, Bausachen, Infrastruktur, inwiefern ist denn das illegal?
Ziemlich alles. Also der Norden von Kosovo war zum Teil ein rechtsfreier Raum gewesen und er hat sich dort eingenistet. Und vieles ist natürlich illegal.
Mhm. Warum kann er das in aller Öffentlichkeit machen? Eben weil es ein rechtsfreier Raum ist. Oder warum?
Er ist der Lieblingsmafiosi von Vučić. Die Nähe von Vučić zu kriminellen Banden ist höchst problematisch. New York Times hat zuletzt einen langen, ausführlichen Bericht darüber geschrieben. Und Vučić selber entstammt eigentlich dem Milieu. Er ist in seinen jungen Jahren eigentlich Teil oder sehr nahe der Hooligans von Roter Stern Belgrad gestanden. Viele Hooligans von Roter Stern Belgrad haben natürlich dann als Paramilitärs, also überall von Kroatien bis Kosovo, gekämpft und Leute umgebracht. Die USA und Großbritannien, muss man sagen, haben Radojčić und einen anderen kriminellen, dubiosen Geschäftsmann aus dem Umfeld von Vučić auf eine schwarze Liste gesetzt. Mhm. Die EU zögert noch. Aber das hat dem Radojčić gar nicht geschadet. Also der Radojčić trifft sich immer wieder mit Vučić. Wenn im serbischen Parlament über Kosovo diskutiert wird, sieht man den Herr Radojčić immer auf der Ehrentribüne oder immer wieder. Und wenn Radojčić vorgeworfen wird, er stehe hinter einem Mord an einem serbischen Oppositionspolitiker in Nordkosovo, dann steht Vučić an und sagt, nein, das stimmt nicht.
Weiss man denn, was der Radojčić für Interesse hat im Norden von Kosovo, jetzt abgesehen von seinen Geschäften?
Gut, in erster Linie sind es geschäftliche Interessen. Er hat in den letzten Jahren also ein kleines Wirtschaftsimperium aufgebaut, seine Unterstützer, die ganze kriminelle Krake, die muss ja gefüttert werden. Und als Verbrecherkönig steht er im Dienst vom serbischen Staat, um Kosovo zu destabilisieren. Und ich kann behaupten, ich bin ein Patriot. Und das Problem, nicht nur in Serbien leider, ist, dass einfach keine Trennlinie zwischen Politik und organisierte Kriminalität gibt. Im Gegenteil, es gibt eine Symbiose zwischen der Unterwelt und der politischen Elite. Das Land hat in den 90er Jahren 4 Kriege angezettelt. Slowenien, Kroatien, Bosnien, Kosovo. Hunderttausende von Leuten sind verheizt worden, als Kanonenfutter missbraucht worden. Vergangenheitsbewältigung findet nicht statt. Ein serbischer Menschenrechtler hat geschrieben über den Vorfall in Kosovo, Serbien ist kein gutes Land für junge Menschen. Der Staat produziert täglich Ereignisse, die zum Krieg aufrufen. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem für die Gesellschaft.
Hm. Du hast am Anfang gesagt, was der Hintergrund dieser Attacke könnte sein. Kannst du das vielleicht noch mal kurz auf den Punkt bringen? Warum steht der Milan Radojčić in diesem Kloster? Warum dieser Angriff?
Es gibt verschiedene Vermutungen. Eine Vermutung ist, dass der Radojčić Gefahr erkannt hat, dass ein Friedensabkommen zwischen Serbien und Kosovo dazu führen könnte, dass im Norden Recht und Gesetz durchgesetzt werden. Das ist natürlich dann gerade einfach seine Geschäftsgrundlage putsch. Und dann kann er auch nicht mehr schalten und walten, wie er will, in seiner Hochburg. Darum auch die Rebellion. Oder er hat im Auftrag vom Staat gehandelt, um einen Konflikt im Norden zu provozieren und die serbische Armee zu einer Intervention zu ermuntern. Ich neige eher zu der zweiten Version.
Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Erklärungsansätze. Warum genau neigst du zur zweiten?
Weil Serbien durchaus ein Interesse hat, den Teil von Kosovo zu besetzen, zu annektieren, unter Kontrolle zu behalten, in irgendeiner Art und Weise. Und vor kurzem war ich in Zagreb und habe mit einem kroatischen Kollegen geredet, der vor ein paar Jahren den Vucic privat getroffen hat. Und der Vucic hat laut dem kroatischen Kollegen gesagt, das hat er öffentlich geschrieben, die letzte Linie in Kosovo ist der Norden. Also das gäbe er nicht her.
Nach dem Angriff ist der Radicic zurück nach Serbien geflüchtet. Weiss man, wo er ist heute?
Präsident Vucic ist ja gestern im staatlichen Fernsehen auftreten und hat gesagt, Radicic befindet sich in Serbien und er werde sich der Behörde stellen, um einige Fragen zu beantworten. Damit ist ziemlich klar, dass er eigentlich in einer blutigen Geschichte involviert ist.
Du schreibst, dass der Radicic sich ein bisschen verhaltet wie der russische Söldner für den Prigozhin, der ja gegen Putin aufgelehnt ist. Heute lebt er nicht mehr. Wie kommst du auf das? Wie meinst du das genau?
Ich beziehe mich auf mehrere serbische Gesprächspartner, die diese Vermutung geäußert haben. Und es sind nicht Anhänger von Präsident Vucic. Aber vermutlich werden wir die Wahrheit nie erfahren, weil Serbien überhaupt kein Interesse hat, dass die ganze Geschichte untersucht wird. Weil man will ja nicht selbst als Sponsor von Terrorismus dastehen und von der ganzen Weltöffentlichkeit entlarvt werden.
Man hat kürzlich über die Lage des Kosovo gesprochen. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was genau das Problem ist?
Im vergangenen Herbst haben kosovarische Polizisten serbischer Abstammung im Norden haben den Dienst quittiert, auf Befehl von Belgrad. Bürgermeister sind zurückgetreten. Und nachher hat die kosovarische Regierung angekündigt, sie ist auch verpflichtet, von Gesetzes wegen Wahlen zu organisieren. Da hat man versucht, die Serben zu überzeugen, an den Wahlen teilzunehmen. Sie haben die Wahlen boykottiert. Und es ist eine absurde Situation entstanden, dass Bürgermeister in vier Gemeinden im Norden gewählt worden sind, Albaner, mit 1,7%, 2%. Völlig, also ohne Legitimität. Man kann sagen, es sind demokratische Wahlen, aber null Legitimität. Und der Westen hat dann gefunden, Kosovo ist verpflichtet, Wahlen zu organisieren. Aber die Bürgermeister sollen nicht in Bürgermeisterämter ihre Funktion ausüben, sondern irgendwo, weil das provoziert Serben. Und dort hat der Ministerpräsident von Kosovo, der auch kein einfacher Typ ist, auf stur gestellt und gefunden, nein, also wir haben jetzt demokratische Wahlen gehabt, also müssen die Bürgermeister ihre Macht ausüben, sozusagen. Und als er das versucht hat, sind Serben natürlich auf die Barrikade gegangen und haben über 20 NATO-Soldaten auch zum Teil schwer verletzt. Und ich glaube, das ist einer der grössten Fehler, den der Ministerpräsident von Kosovo gemacht hat. Er ist ein Politiker, der gerne behauptet, Kosovo muss auch ein souveräner Staat sein. Aber die Wahrheit ist, Kosovo ist immer noch sehr viel angewiesen auf die Hilfe von westlichen Staaten. Und dort hat er wirklich auch ein Problem mit der internationalen Gemeinschaft.
Du sprichst die internationale Gemeinschaft an. Was hält denn die davon jetzt, von diesen Vorkommnissen im Kosovo?
Sie verurteilen es natürlich, aber man muss auch sagen, Vucic wird sehr milde behandelt, weil man versucht ja, ihn zu überzeugen, dass nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine, dass er irgendwie die Allianz mit Russland beendet. Und er macht es auch sehr geschickt. In der UNO hat er mehrmals auch im westlichen Sinn eigentlich abgestimmt. Und was viel wichtiger ist, und es gibt verschiedene Berichte oder Vermutungen, dass Serbien über Umweg auch Ukraine mit Waffen beliefert. Und das ist für den Westen extrem wichtig, weil es gibt in Europa vor allem zwei Staaten, wo Munition produzieren, wofür sowjetische Waffen in der Ukraine passen, Bulgarien und Serbien. Aber das Ganze hat natürlich einen Hintergrund, was jetzt passiert und wieso sich die Lage jetzt zuspitzt. Es gibt seit einem Jahr einen deutsch-französischen Friedensplan, der von beiden Seiten Konzessionen verlangt. Serbien muss stillschweigend Kosovo anerkennen, nicht explizit, nicht faktisch, aber indirekt schon. Und im Gegenzug muss Kosovo den lokalen Serben eine noch breitere Autonomie einräumen. Der Premierminister von Kosovo hat eigentlich den Grundlagenvertrag unterzeichnen im vergangenen März in Mazedonien, am schönen Ochridsee. Vučić hat abgelehnt. Er hat gesagt, ich habe schreckliche Schmerzen in meiner rechten Hand. Also er könne in den nächsten 4 Jahren gar nicht unterzeichnen. Also er will es eigentlich rauszögern, bis zum geht nicht mehr. Und was er macht, ist eine Art Rosinenpickerei, ein Wort, das wir in der Schweiz gut kennen. Also er sagt, ich will nur über die Autonomie der Serben reden. Und der Ministerpräsident von Kosovo sagt, nein, das kann man nicht machen. Entweder reden wir über das Ganze oder über gar nicht. Weil wer gibt eigentlich Kosovo eine Garantie, dass Serbien, wenn Kosovo den Serben eine breite Autonomie gewährt, dass Serbien die Verhandlungen nicht verlässt? Das ist überhaupt nicht garantiert. Und so ist es natürlich, ja, sind es einfach die Gespräche, finden sich im Moment in einer Sackgasse.
Das heisst, es ist alles offen, wie es jetzt dort weitergeht.
Ja, es kommt jetzt darauf an, wie die internationale Gemeinschaft reagiert. Die jetzigen Vermittler, der slowakische Diplomat Miroslav Lajčák, ein ehemaliger Außenminister, und der EU-Chefdiplomat Borrell, die haben sich ziemlich diskreditiert in dieser ganzen Sache und sind auch nicht so glaubwürdig. Und wenn es aber einen neuen Versuch gibt mit anderen Vermittlern oder wenn es wirklich einen ernsthaften Versuch gibt von den Amerikanern und Europäern, dann könnte ich mir vorstellen, dass es eine neue Initiative gibt, auch auf Grundlage von dem Vorschlag, den Frankreich und Deutschland gemacht haben.
Danke, Elmer.
Gerne.
Der Text von Elmer über Milan Radovicic verlinken wir euch sehr gerne. Danke, dass ihr zugelassen habt. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.